HR3,
der Gast des Tages.
Gentleman, deutscher Reggae-Star und Wahljamaikaner.
Er wird als Tillmann Otto am 19.04.1975 in Osnabrück geboren, wächst aber in Köln als Sohn eines Pfarrers auf. Seinem Bruder und dessen Platten hat er es zu verdanken, dass er die Reggae-Musik entdeckt. Richtige Leidenschaft allerdings entfachen erst die Dancehall-Tapes, die ein Freund von einem Jamaika-Trip mitbringt und die man so hierzulande bislang nicht bekommt. Also beschließt er mit 17, selbst seinen ersten Jamaika-Trip zu machen. Fortan kommt er nicht mehr los von dem Land und ist bis heute regelmäßig auf der Insel, hat Familie und Freunde dort. Zu Hause in Köln allerdings startet er eine beispiellose Karriere, die ihn zum größten deutschen Reggae-Star macht, internationale Erfolge einbringt und sogar im Reggae-Mutterland zum anerkannten und gefeierten Künstler werden lässt. Im letzten Jahr ist sein nunmehr 5. Studioalbum erschienen. Noch für diesen Monat ist eine Live-Doppel-DVD angekündigt. Er sagt, es ist ein Geschenk, den inneren Drang zu spüren, Musik zu machen.
Ja, und Sie haben es gerade vom Kollegen Claudius Riegert gehört, biografische Daten zu unserem Gast des Tages heute, Gentleman. Und an zahlreichen Locations wurde er gestern im Rahmen von HR3 at Night live gespielt, Mantis Rufgarten, Cookies in St. Peter, aber eben auch im Palais am Zoo. Und da stand Gentleman auf der Bühne und dann ist es leider passiert, was sich überhaupt gar keiner eigentlich leisten kann, der auf der Bühne als Künstler performt, nämlich eine Verletzung, in diesem Fall ein Bänderriss. Und wir wünschen Gentleman auf jeden Fall von ganzem Herzen alles Gute, schnelle Genesung, gute Besserung. Und ich habe das Gespräch mit ihm heute als Gast des Tages vor seinem Auftritt geführt und habe mich einfach gefreut und ihm gesagt, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, hier zu sein.
Aus was für einer Familie kommst du eigentlich? Also wir kennen dich, wir kennen deine Musik. Kommst du aus einem musikalischen Elternhaus?
Also mein Vater ist Pastor im Ruhestand jetzt und in der Kirche gab es auch viel Musik. Ich war auch im Orfkreis und habe auch Triangel gespielt und Pauke und so. Habe aber dann, ich sag mal, meine Musik entdeckt, wo mein Bruder aber auch eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Ja, aber die ersten Platten der Musik, die ich heute mache, kamen von meinem Bruder. Und es war immer Musik auch im Elternhaus. Meine Mom stand sehr auf Blues und Jazz und so in Geschichten. Und habe durch die Kirche irgendwie auch musikalische Sachen mitbekommen.
Also haben deine Eltern Musikinstrumente gespielt oder euch animiert?
Mein Vater spielt Klavier, ja, und ein bisschen Gitarre. Und meine Mutter irgendwie hat viel gesungen gerne. Mhm. Aber Musik war immer allgegenwärtig bei uns.
Mhm. Kannst du dich noch erinnern, hast du in bestimmten Momenten Musik gehört oder wahrgenommen, also in einer freudigen Stimmung, wenn Party war, oder bist du auch jemand, der gerne Musik gehört hat in melancholischen Momenten?
Eher im melancholischen Moment, und ich merke auch jetzt beim Schreiben, dass ich einfach kreativer sein kann, wenn ich einen gewissen Schmerz empfinde. Ja, es gibt natürlich auch Songs, die aus einer Glückseligkeit entstehen, aus einem Übersprudeln, aber so diese gewisse Quelle, die man schwer beschreiben kann, die kommt oft irgendwie aus dem Schmerz raus oder aus einer Melancholie, die sich aber auch schön anfühlt. Das ist jetzt nichts, was irgendwie, wo ich Angst vor habe, sondern was ich sogar manchmal suche.
Also würdest du sagen, dass du in einer traurigeren Grundstimmung oder in einer melancholischen, das muss jetzt nicht eine tiefe Traurigkeit sein, dass du dir näher bist, also dass du dich dir selbst mehr öffnen kannst,
kann
dann die Texte so zu formulieren, wie du sie formulierst?
Mhm, auf jeden Fall, ja.
Wenn du aus einem musikalischen Elternhaus kommst und jetzt auch Vater von, ich glaube, 2 Kindern, ne, sind in eurer Familie, bist du jemand, der darauf achtet, dass eure Kinder auch mit Musik aufwachsen?
Ob ich darauf achte, weiß ich nicht. Musik ist einfach da. Ja, und ich merke es auch an meinen Kindern, die sind musikalisch auch sehr interessiert. Also mein Sohn ist jetzt 10.
Wie macht sich das bemerkbar?
Naja, also er kreiert Melodien, er hat ein kleines Keyboard und klimpert da viel drauf rum und es entstehen auch Sachen. Ich habe einen Flügel im Wohnzimmer, wo er auch öfter dran spielt und ist auch auf Konzerten dabei, wenn es Festivals, auch wenn ich auf Tour bin, kann ich ihn nicht mitnehmen. Seine Schwester, ja, ist jetzt nicht meine leibliche Tochter, ist aber wie meine Tochter, weil ich sie kenne, seit sie 4 ist. Tanzt leidenschaftlich gerne, also Musik spielt da auch eine wichtige Rolle.
Reagieren deine Kinder auf deine Musik und wenn ja, wie?
Also der Kleine ist jetzt, wie gesagt, 10. Es ist jetzt nicht so das Alter, dass er eine CD-Sammlung hat oder auch noch nicht, hat auch noch keinen MP3-Player und ist jetzt so, dass er irgendwie gewisse Künstler hat, die er hört, sondern hört einfach allgemein gern Musik. Ob das ein Radio ist oder ob das bei mir ist, ob das im Auto ist, wenn er sagt, mach mal hier den Song ein bisschen lauter, oder ich auch von ihm Feedback kriege, wie findest du denn den Song? Auch den finde ich nicht so gut, den finde ich aber besser. Mhm. Ich spiele ihm auch Sachen vor, aber merke dann auch oft, wenn das Interesse nicht da ist, dann pushe ich das jetzt auch nicht, sondern es ist entweder da oder eben nicht.
Mhm. Aber dein aktuelles Single hast du deinem Sohn gewidmet? I Got To Go.
Ich glaube, ich widme ihm alles, aber I Got To Go ist, das ist eben aus dieser Melancholie, aus diesem Schmerz, Schmerz raus entstanden, dass ich wirklich lange von zu Hause weg war, lange von meinem Sohn auch getrennt war, in einer Zeit, die, ja, so das Zusammensein mit ihm hat mir da sehr viel gegeben und war sehr wichtig. So. Und ich war 6 Monate insgesamt in Jamaika und habe da auch den Song geschrieben. Bin natürlich auch zwischendurch immer wieder nach Köln zurückgekommen, um ihn auch zu sehen. Und
aber der Alltag fehlt dann natürlich.
Der Alltag fehlt und auch immer braucht. Dieses herausgerissen werden, wenn man sich gerade auch dran wieder gewöhnt und ihm dann halt eben zu sagen, so, ich muss jetzt wieder meine Tasche packen. Und das ist ja auch das Intro von dem Song. Pack my bag, I gotta leave once more. Und so, I'm going on tour. Aber ich glaube, ich habe jetzt gelernt, auch Zeit sich eben einzuteilen und intensiv zu verbringen. Und es ist gar nicht jetzt mal die Masse der Zeit, sondern es geht um das Wie.
Aber Abschied nehmen gehört ja trotzdem jedes Mal dazu. Also du wirst ja weiterhin auch auf Tour gehen. Du wirst weiterhin auch die jamaikanische Inspiration ja auch brauchen, die Teil ja auch deiner kreativen Quelle dann ja ist.
Absolut, ja. Deswegen ist es eben so wichtig auch, es gibt in dieser Unregelmäßigkeit trotzdem eine Regelmäßigkeit. Ja. Er weiß genau irgendwie, ich komme wieder. Und er weiß, dass wenn wir Zeit zusammen haben, dass das eben eine ganz intensive, besondere Zeit ist und dass ich dann wirklich nur mit ihm zusammen bin. Also ich liebe meinen Vater über alles, so, aber er kam abends jeden Abend nach Hause und hat trotzdem mit mir keine Zeit verbracht. Ja? Und da ist einfach so ein Ding, wo ich einfach auch von lerne, ja? Dass es ganz wichtig ist, eben die Zeit, die man mit seinen Kindern verbringt, auch wenn es nicht viel ist, irgendwie
eben auch intensiv. Tatsächlich da zu sein,
absolut,
nicht nebenbei im Netz zu hängen oder mit halbem Ohr irgendwo zu telefonieren, dass Kinder diese Aufmerksamkeit brauchen. Was ist dir denn wichtig? Was möchtest du denn deinen Kindern geben? Also du bist ja ein sehr verantwortungsvoller Vater, du bist ein sehr intensiver, das wirkt so. Also was ist dir wichtig? Was möchtest du Kindern mitgeben?
Also ich versuche meinen Kindern Mut zu machen. Ich versuche meinen Kindern verschiedene Wege aufzuzeigen und ihnen aber gleichzeitig die Freiheit zu geben, zu entscheiden, welchen Weg sie dann gehen wollen und den dann eben zu unterstützen, soweit es geht. Aber ich glaube, es ist eben ganz wichtig, auch zu motivieren. Und Angst zu nehmen und im eigenen Mikrokosmos, sprich in der Familie, eine Stimmung zu haben, die gesund ist.
Ja, wunderschöner Song, die aktuelle Single von Gentleman, I Got To Go. Und wir haben gerade, Gentleman, über deine Kinder und die Verantwortung, die du auch als Vater hast, gesprochen. Gibt es denn etwas, was du von deinen Eltern mitbekommen hast, für das du heute vielleicht dankbar bist, was du vielleicht heute anders einschätzt als damals noch als Jugendlicher?
Also was ich sehr zu schätzen weiß, ist, dass es irgendwo immer so ein Urvertrauen gab, obwohl es eine Angst auch gab und eine Besorgnis, sage ich mal, auch wenn ich jetzt mit meinen Eltern drüber spreche, es gab diese Zeit irgendwie zwischen 16, 17 und 24, wo man in der Orientierungslosigkeit ist und auch eine Existenzangst hat und so gar nicht weiß irgendwie, wo es eigentlich hingehen soll. Ich wusste aber dann, als es mit der Musik anfing, das ist das, was ich machen will und habe gemerkt irgendwie, dass ich Menschen erreichen kann, dass ich gerne auf der Bühne stehe, dass ich Texte verfassen kann, ja, die anderen Leuten.
Was hat dir denn da die Sicherheit gegeben? Weil eigentlich beschreibst du jetzt die Anfänge deiner musikalischen Findung und deiner Suche als Zeit der Unsicherheit. Oder ist das der Blick deiner Eltern gewesen auf diese Zeit?
Nee, das war meine Erkenntnis, so, dass ich durch die Musik mit mir in Einklang komme und dass ich durch die Musik ein besserer Mensch werden kann. Und das ist das, was meine Eltern gesehen haben und haben mich dann auch unterstützt, haben irgendwann auch auf eine positive Art losgelassen. Am Anfang war es immer noch, mach das Abitur zu Ende, such dir eine Ausbildung und so. Und ich bin dann immer zum Berufsinformationszentrum gegangen, stand dann
zum in Köln. Ja. Ein hässliches Gebäude,
grausam, muss man hier mal sagen. Allein das Wort, Witz. Saß dann vor diesem Berufsberater und der, das war auch ein Mensch, den ich so gar nicht spüren konnte, der dann irgendwie mit ein paar Fragen, die er dann so vorgefertigt bekommt.
Was hat er dir denn vorgeschlagen? Was
wäre aus dir geworden? Wirklich sehr witzig. Ich bin gern mit Menschen zusammen, ich bin auch gern im Freien, ich komme viel rum, ich mache gern was Kreatives. Maurer, hat er gesagt. Ich sollte Maurer werden. Ja.
Auch kein
und das war einfach eine schwierige Zeit auch. Mhm. Und die Musik hat mir immer Halt gegeben auch. Und ich glaube, ich bin auch ein Mensch, der sehr sensibel auch ist auf Weltgeschehnisse, auf Sachen, die so passieren. Und ich war nie depressiv, aber doch immer auch in der Stimmung, wo ich gedacht habe, oh, wo führt das alles hin? Und die Musik hat mir eine ungeheuerliche Kraft gegeben. Und ich glaube, das ist das, was meine Eltern auch gesehen haben und haben das auch dann irgendwann unterstützt. Und haben
also
gesagt, das ist der Weg, den du gehen musst.
Was ja eben auch ein großer Kraftakt ist ja von Eltern, wie du gerade sagst, da dann loszulassen und dich dann eben auch zu motivieren und dich dann zu tragen auf deinem Weg.
Absolut,
der Entscheidung. Das war ja am Anfang jetzt nicht so klar, dass das so ein großer nationaler und mittlerweile natürlich auch internationaler Erfolg dann wird. Und hast du das deinen Eltern vermitteln, dann gesagt, so Leute, das war's, ich will jetzt Musik machen? Konntest du das so klar formulieren? Oder also begann die Suche dann erst?
Ja, ich hatte nie den Plan, wirklich mal jetzt Reggae-Sänger zu werden. Mhm. Oder habe mir auch nie vorgestellt, dass ich irgendwann mal von der Musik leben könnte. Mhm. Sondern in erster Linie ging es darum, was ich gerade schon gesagt habe, mit mir im Einklang zu sein und dieses Urvertrauen zu haben, es wird schon was kommen. Ja, ich muss einfach nur meiner inneren Stimme folgen. Irgendwas wird passieren. Irgendwann treffe ich die richtigen Menschen zur rechten Zeit. Und es wird einen Weg geben, der mich dahin führt, ja, wo es sich einfach gesund anfühlen wird. Und das war so.
Aber du bist so ein sensibler Mann, aber trotzdem auch so ein kreativer Bulldozer. Wer hat denn dich damals inspiriert? Du hast eben deinen Bruder angesprochen mit den ersten Reggae-Platten. Aber was war sonst dein Umfeld in deiner Heimatstadt Köln?
Also es gab die Punk-Skater-Zeit, es gab einen gewissen Freundeskreis, der mit der Musik schon vertraut war. Es gab diesen Menschen namens Flado, der nach Jamaika geflogen ist und Platten mitgebracht hat, wo wir für uns die Musik entdeckt haben. Es gab dann die ersten Soundsystems, also die Subkultur, die sich in Deutschland langsam aber sicher entwickelt hat. Es gab so verschiedene Stationen, aber die Musik, Reggae, war immer da und wurde immer intensiver und die Abstände wurden immer kürzer. Dann gab es die erste Band in dem stinkigen Proberaum, wo man einfach Sachen ausprobiert hat. Mhm. Und dann gab es die ersten Partys an den Pollerwiesen in Köln, wo wir uns einen Generator gemietet haben und die Platten eben aufgelegt haben, um für uns ein bisschen Spaß zu haben. Und es kamen immer mehr Leute, aber wir hatten immer das Gefühl, das ist eine Musik, die tut den Leuten gut und die existiert hier so noch nicht. Und es kamen immer mehr Leute dazu. Ja. Und irgendwann gab es eben die Zeit mit Freundeskreis, dass ich mit der Hip-Hop-Band damals Freundeskreis...
Ihr habt in Stuttgart gespielt. Max Herr hat dich gehört.
Genau, ne? Ja. Und da gab es diesen Chorus, den ich eingesungen habe. Und das Lied ist in die Charts gegangen. Und danach gab es einen Plattenvertrag. Also ich hatte auch Glück, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, ganz wichtig auch, ist dieses Umfeld so wichtig. Ja. So Leute zu haben, die einen inspirieren, die einem Kraft geben und nicht Kraft nehmen. Die einen bestärken, irgendwie auch in Zeiten der Zweifel.
Unser Gast des Tages ist heute Gentleman, mit dem ich das Gespräch geführt habe, gestern vor seinem Auftritt im Palais am Zoo. Und jetzt gibt es gleich den Service, den Verkehrsfunk und dann machen wir weiter mit Gentleman. Ja, und der nie so einen richtigen Plan hatte und gesagt hat, so, jetzt werde ich Reggae-Sänger. Er hat einfach nur mal gesagt, ich singe total gern und ich fühle mich unter Musikern unglaublich wohl. Aber die Frage ist ja, wann schreibt so ein Musiker eigentlich die Songs, die uns dann alle irgendwann berühren? Und ich habe ihn gefragt, wann bist du kreativ, Gentleman?
Ich glaube, Kreativität ist bei mir zumindest kein permanenter Zustand, aber es ist ein sich immer wiederholender Zustand. Es kommt immer wieder mal.
Kannst du dich da mittlerweile drauf verlassen?
Ich kann mich drauf verlassen, vor allen Dingen, wenn ich loslasse, es wird irgendwann wieder den Moment geben. So, ich kann nicht krampfhaft versuchen, kreativ zu sein und bin auch nicht derjenige, der jetzt sagen kann, so, oh, nächste Woche soll das Ding fertig sein, morgen fange ich um 8 Uhr an zu schreiben. Das funktioniert bei mir nicht. Sondern es gibt Momente, wo ich merke, jetzt ist so ein besonderer Moment. Und ich glaube, es geht nur darum, solche Momente auch zu erkennen und die dann auch wertzuschätzen und zu wissen, so jetzt muss ich an die Quelle kommen. Jetzt ist so ein Moment, manchmal ist es so die 4 Uhr morgens diese Zeit. Mhm. Ich wache oft auf dann um die Zeit und auch gerade in der Zeit, als ich in Jamaika geschrieben habe und habe einfach gemerkt.
Hast du dann sofort Stift und Notizblock?
Habe ein Diktiergerät oder einen Stift auch dabei und merke einfach, da ist was, was raus muss und bin gerade in der Stimmung, die sich irgendwie ganz leicht anfühlt und ich komme gerade an die Quelle dran und muss das jetzt einfach rauslassen und muss das manifestieren und kann nicht sagen, wie das früher war, ach, das kann ich morgen auch noch machen, dann ist es wieder weg. Also es sind wirklich besondere Momente, es ist ein absolutes Geschenk, an diese Quelle zu kommen.
Hat das auch was mit dem Älterwerden zu tun, dass du weißt, es kommt wieder, also sich darauf verlassen zu können, zeugt ja auch von einer großen inneren Ruhe. Die hat man vielleicht gar nicht, wenn man 20 oder Anfang 20 ist.
Ja, ich glaube, es verschieben sich Sachen. Man wird tatsächlich gelassener. Und Musik ist ja immer subjektiv. Ich muss auch nicht immer einen tiefgründigen Text schreiben. Mhm. Deswegen weiß ich, ich kann immer auch einen Text schreiben. Ja, ich bin Künstler und habe auch das Recht, mal irgendwie einfach vielleicht mal einen Rhyme zu schreiben mit keinem Meaning behind. Ja? Mhm. Oder lass mich ja auch in keine Schublade stecken. Wenn ich jetzt nur irgendwie politisch-sozialkritische Themen irgendwie behandeln würde, dann wäre ich ganz schnell, glaube ich, eingeengt. Aber dadurch, dass ich auch mal ein kitschiges Liebeslied schreiben darf und kann. Ja? Und es gibt einfach so viel, was noch zu sagen ist und so viele Möglichkeiten, ein Gefühl auszudrücken, dass da auch kein Ende in Sicht ist.
Nun hast du ja angefangen, am Anfang ja auch ohne Band, dann ist es ja langsam größer geworden. Und wenn du jetzt auf deine musikalische Karriere zurückblickst und heute hier sitzt, ist etwas eingetroffen, von dem du gedacht hast, es wird sich nie ergeben oder von dem du vielleicht nicht gewagt hast zu träumen?
Also wenn du mir ganz früher gesagt hättest, in 10, in 15 Jahren gibt es Anfragen aus Südamerika und aus Israel und in Kalifornien kannst du im vollen Haus spielen und so, dann hätte ich dir auch gesagt, so, weiß ich nicht. Ich habe aber den Gedanken nie gehabt und ich glaube, das ist das Wichtige. Mhm. Ich habe wirklich jetzt immer versucht, im Moment zu sein, so wie das jetzt auch ist. Ich denke jetzt an den nächsten Song, den ich gerade schreibe und denke nicht jetzt dran irgendwie, wie wird das in 5 Jahren sein.
Aber du planst nicht, das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, weil wenn man eingebunden ist in Platten, in Netzwerke, in Verträge, in Jahresplanungen vielleicht, das ist ganz bewundernswert, wenn du dich davon frei machen kannst.
Ich versuch's. Es ist natürlich schon so mittlerweile, dass es Anfragen gibt, die wir jetzt schon bearbeiten fürs Jahr 2012. Ja, weil 2011, wir sind ja jetzt schon im Jahr 2011.
Ist für dich schon rum, schon abgehakt.
Aber ich finde auch ganz wichtig, sich immer dieses Fenster zu nehmen, wo man wieder die Reißleine ziehen kann. Ja, auch allein, was meinen Sohn angeht. Ich
kannst
immer
du
diese
das bestimmen?
Zeit,
kannst
kann
du
ich
sagen,
bestimmen,
jetzt,
ja.
Leute, brauche ich mal ein Vierteljahr Auszeit?
Es ist aber, solange die Leidenschaft da ist, brauche ich es auch nicht. Mhm. Es ist dann oft so, in dem Moment, wo man weiß, man könnte es, dann braucht man es auch nicht mehr. Aber was so einengt, ist dieses Gefühl, dieses Hamsterrad-Ding, wenn man nicht könnte.
Ja, gut, nun hast du ja auch das Geschenk, etwas zu tun, was du liebst und was eigentlich dich vollkommen macht und was dann auch dein Leben ist. Gab es denn mal Phasen, in denen dich selbst dieses Umfeld, was dir so gut tut, dich mal ausgelaugt hat oder für dich einfach zu viel war?
Immer wieder. Gibt es immer wieder. Ja. Und gibt es auf jeder Tour, gibt es diese Tage, ja. Und gibt es diese Momente, wo man auch irgendwie Sachen anzweifelt. Irgendwie. Es gibt es bei jedem Album, es gibt es irgendwie bei jeder Promotion-Tour.
Was machst du dann, wenn so ein Moment kommt und du musst gleich in 3 Stunden auf die Bühne?
Ich beobachte das und versuche dann einfach zum Beobachter zu werden. Und es ist aber immer so gewesen bis heute, dass es eben nur Phasen waren. Ja, und dass dann, wenn es dann wieder umschlägt, wieder dieses intensive Schöne hat und dieses Ding, dass es ein absolutes Geschenk ist, dass ich irgendwie Musik machen darf, damit mit der Band in der Welt rumreisen darf und auch vor allen Dingen den Leuten, ja, das Musik tut gut. Und das ist das, was ich immer wieder auch von Fans mitbekomme. Also Leute, die mir Briefe schreiben, wo einem gar nicht bewusst ist, was das manchmal auslösen kann bei den einzelnen Leuten. So wie es bei mir ja früher auch war, was so eine Textzeile manchmal von einem Dennis Brown, Bob Marley, Peter Tosh oder so bei mir persönlich ausgelöst hat. Wie mich das bestärkt hat in einem Gedankengang. Oder dass ich auf einmal das Gefühl hatte, ich bin nicht alleine mit dieser Einstellung, sondern es ist jemand, der das genauso sieht. Und das ist diese Kraft oder dieses Gefühl, auf der Bühne zu sein, vorher, bevor man auf die Bühne geht, zu denken, ich kann das heute nicht, ich fühle mich total ausgelaugt, ich habe gar keine Kraft, ich bin total shaky, ich fühle mich total unsicher und gehe dann auf die Bühne und nach 2 Songs kommt so viel Liebe auch vom Publikum, dass auf einmal...
Dass dir das wieder Kraft gibt.
Dass mir das wieder Kraft gibt, ganz genau.
Und weil Gentleman eben gesagt hat, Musik tut gut, machen wir es natürlich, ne? Wir spielen ein bisschen was von ihm. Superior, Gentleman. Ja, Pocket Full of Sunshine, wenn Natasha Bedingfield das braucht, muss hier eigentlich hier nur nach Hessen kommen. Fantastisches Wetter, es ist ein genialer Sonntag und es war eine wunderbare HR3 at Night Nacht und ich hoffe, ihr werdet langsam jetzt um 11:45 auch alle so ein bisschen wach. Unser Gast des Tages ist heute Gentleman, der einen Großteil des Jahres sich auch an einem Ort Zeit verbringt, an dem man sich auch ganz wohl fühlt, wo auch viel Sonne ist, Jamaika, und das ist ja ein Inselstaat, mit dem wir eigentlich immer als nationale Identität irgendwie Musik verbinden. Ob das so ist, das wollte ich von ihm wissen und von Gentleman natürlich auch. Wie oft bist du denn eigentlich da?
Sehr unregelmäßig.
Planst du das? Oder wonach entscheidest du, wann
nach
du mal
wieder
hin musst?
Nach dem inneren Gefühl. Also wenn ich jetzt länger, wann war ich das letzte Mal da? Vom knappen Jahr ist es jetzt schon wieder hin. Jetzt zieht es mich auf einmal wieder. Und ich merke wirklich so, ich muss da bald wieder hin und kann es kaum erwarten. Jetzt auch dann nach den Festivals. Wir werden im Oktober noch eine Amerika-Tour spielen und danach werde ich wieder nach Jamaika fahren, um einfach zu gucken, was da ist an Musik, an Kreativität, um vielleicht am neuen Album dann zu arbeiten. Sehr unregelmäßig. Ich war aber in den letzten 3 Jahren sehr oft da und gerade was Albumproduktion angeht, bin ich zum größten Teil während der Produktion in Jamaika.
Nun ist es ja fast wie so ein zweites Zuhause, kann man glaube ich schon sagen, auch für dich. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, ist ja mit so einer Reise, wenn du das Ticket buchst, auch immer verbunden, dass du dort kreativ sein musst. Oder ist der Eindruck falsch? Kann es auch nur sein, dass du dort sitzt und aufs Wasser guckst oder in den Himmel schaust und auch ohne Ergebnis zurückkommst?
Ja, aber das ist ja auch Teil der Kreativität. Die Kreativität setzt ja ein gewisses Gefühl voraus, so, was man irgendwie vorher sich auch erstmal erarbeiten muss und eine gewisse Ruhe auch.
Die findest du dort, weil du sie in Köln so nicht findest?
Das würde ich gar nicht sagen. Ich finde in Köln mittlerweile auch die absolute Ruhe. Mhm. Und ich fühle mich in Jamaika zu Hause, ganz klar. Mhm. Ich habe viele Freunde da und habe Familie da und habe einfach ganz schöne Erfahrungen da gemacht. Aber Köln ist definitiv meine Heimat. Wenn ich über die Severinsbrücke komme, dann atme ich tief durch und denke, jetzt bin ich zu Hause. Mhm. So. Jamaika ist aber ein Ort, der mich unglaublich inspiriert. Und gerade in Kingston ist einfach der Rummelplatz der Musik und es ist so ein hohes Level an Kreativität, an Austauschen, so viele Produzenten, Musiker, Sänger an einem Ort, dass ich da wahrscheinlich schneller an meine Quelle komme. Mittlerweile relativiert sich das aber. Also ein Song entsteht an vielen Orten. Es ist jetzt nicht mehr so, wie es früher mal war.
Ach so, okay, dass
sondern
du den
die
Ort
erste Idee ist,
brauchst.
Genau, ist in Köln und dann pausiert die erste Idee und dann gibt es noch andere Sachen, andere Baustellen und irgendwann setzt sich das immer mehr zusammen. Oder auch so eine Produktion von einem Song wird auch immer internationaler.
Trotzdem dann in den Originalstudios zu stehen von Bob Marley, du hast es mal beschrieben, auf dem gleichen Boden zu gehen, auf dem er schon gestanden hat und am gleichen Mischpult zu mischen, das sind natürlich für jeden, der Musik liebt und nicht nur für Bob Marley-Fans. Also einfach Momente, wenn du so etwas erleben darfst, die bei uns allen, glaube ich, so Gänsehaut verursachen. Also da sind auch, glaube ich, sehr intensive Momente mit verbunden. Der Beginn deiner Kreativität oder deiner kreativen Quelle. Große Auftritte, erste Live-Auftritte. Das ist schon ein ganz großes Erinnerungspaket sicherlich.
Absolut. Und jeder Ort hat ja auch einen gewissen Spirit. Und das ist definitiv so. Auch gerade die Tough Gang Studios, wovon du gerade gesprochen hast. Das ist einfach ein Ort, wo ich auch heute immer noch gerne aufnehme. Und wo einfach ein unglaublicher Spirit ist und wo es einfach unglaublichen Spaß macht, Musik zu machen.
Schaust du auch auf den sozialen, auf den politischen Alltag Jamaikas, wenn du dort bist?
Also,
oder schiebst du das beiseite und brauchst andere Inspiration?
Nee, das kannst du gar nicht. Und das ist auch Teil der Inspiration. Ja, ich bin ja irgendwie ein Zeuge, ein Zeitzeuge und verarbeite das in meiner Musik. Und Jamaika ist nun mal ein Land der beiden Extreme. Auf der einen Seite ist diese unglaubliche Kreativität und die Schönheit und das Familiäre und die Liebe und auf der anderen Seite diese Gewalt und die Ignoranz. Und ich kann mich dem ja nicht entziehen. Und ich habe eben viele Freunde und auch Familie da, die dauernd irgendwelche Horrorgeschichten erzählen. Von Leuten, die erschossen worden sind, von Gangkriegen, von der politischen Korruption, die da ist. Also es ist einfach ein sehr armes Land und Jamaika hat viele Probleme.
Ja, wenn man sich die Arbeitslosenzahlen anschaut, was du gerade gesagt hast, hohes Gewaltpotenzial, eine enorme Homophobie. Wenn man sich nochmal die Zahlen anschaut, der Jamaikaner, die in Amerika aufgrund ihrer Homosexualität jetzt Asyl beantragt haben, die steigt enorm. Ja, das ist schon ganz außergewöhnlich. Trotzdem, wenn wir alle an Jamaika denken, ist uns, glaube ich, allen das im Kopf, was eben diese Nation auch ausmacht oder was fast eine nationale Identität ist, eben Musik und Kreativität.
Ja, wobei es oft ein falsches Bild auch gibt und auch gerade mit Reggae verbunden, dieses Klischee, alles ist easy, Sunshine Reggae-Feeling. Dem ist es eben nicht so, sondern die Musik ist ja auch wahrscheinlich die sozialkritischste, politischste Musik, die es eigentlich gibt. Und es hat mit diesem Friede-Freude-Eierkuchen-Ding eigentlich so gar nichts
zu tun. Also es spricht eigentlich das an, was auf der Straße los ist und was im Land eben auch passiert.
Ja, absolut. Ja, aber auch was in der Welt passiert. Und auch gerade so die Message von Rasta ist einfach auch sehr global, ist sehr spirituell, aber eben auch sehr realistisch.
Mhm. Klare Worte von Gentleman und es geht weiter mit ihm nach den Nachrichten. Unser Gast des Tages heute, Gentleman. Ja, Musik kann Denkanstöße liefern, Musik kann ganz oft auch mehr sein als reines Entertainment. Und Gentleman, wir haben gerade It No Pretty von dir gehört und das zugehörige Video hat ja für ganz viel Furore gesorgt. Darin thematisierst du schonungslos das Problem Jugendgewalt. Warum liegt dir das am Herzen, das eben auch musikalisch aufzunehmen?
Also ich glaube, das Schlimmste, was es gibt, oder ich finde, das Schlimmste, was es gibt, ist eben die Ignoranz in uns. Und das ist das, wo man einfach auch keine Chance hat, ja, selbst wenn man es gut meint. Mhm. Und ich glaube eben, dass wir eine Debatte auslösen können als Künstler. Und das ist eben auch nach dem Video It Not Pretty, was da passiert ist auch. Und wie sich auch Teenagers auf Internetforen auf einmal darüber unterhalten haben. Jetzt mal unabhängig von den skandalgeilen Medien, dieses Bad News is Good News Ding, das war ja der Auslöser für den Song, war eben München, das U-Bahn-Ding.
Der Brunner.
Genau.
Dominik Brunner, der sich vor die Jugendlichen gestellt hat.
Ja, und immer wieder. Also ob das jetzt in London oder auch in Paris ist. Berlin. Und dauernd gibt es in Berlin, dauernd gibt es diese Geschichten. Und das ist einfach was irgendwie, wo sich mein Magen rumdreht. So, ich bin einfach jemand mit einem hohen Gerechtigkeitsempfinden.
Aber hat sich das denn erfüllt, was du erwartet hast? Hat es die Diskussion gegeben?
Also hast du das Netz angesprochen? Die hat es gegeben, ja, absolut.
Was ist denn der Grund dafür, dass man bei vielen einer jüngeren Generation auch das Gefühl hat, dass dort eine ganz große soziale Kälte dann da ist oder überhaupt gar keine Empathie, kein Mitgefühl?
Es ist so schwierig, auch irgendwie da Gründe für zu finden. Ja, ich bin ja auch kein Psychologe, sondern Musiker. So. Aber ich denke mal, es hängt einfach viel mit der Perspektive zusammen, die den Jugendlichen geboten wird. Und Bildung ist natürlich auch immer ein ganz wichtiger Faktor. Das Elternhaus ist ein wichtiger Faktor. Mhm. Da kommen so viele Sachen zusammen, die irgendwann dazu führen, dass so Sachen eben passieren.
Also selbst wenn du alles hast und in einem relativ sicheren Land lebst, aber trotzdem nicht von deinen Eltern vielleicht Zuspruch bekommst oder in den Arm genommen wirst, geliebt wirst, kann das natürlich auch Folgen haben, die man dann später sieht, mhm, ja, mit einer enormen sozialen Kälte. Also das heißt, für dich ist es auch wichtig, mit der Musik Werte zu vermitteln?
Absolut, ja. Ich spüre schon eine gewisse Verantwortung. Also ich bin auch jemand, der immer noch lernt und immer lernen wird und mir auch das Recht nimmt, auch Fehler zu machen. Aber ich glaube, die Richtung ist ganz wichtig und der gute Wille. Und ich bin, ohne jetzt Idealist zu sein, jemand, der noch an das Gute in uns glaubt und eben daran glaubt, dass es diese Kraft gibt, die irgendwie alles zusammenhält. Wir sind jetzt im Jahr 2011 und ich glaube auch nicht, dass am 21. Dezember 2012 dann die Welt dann untergeht, weil die Mayas mussten ja irgendwann aufhören mit ihrem Kalender. Ich glaube nach wie vor an das Gute in uns, dass wir immer noch miteinander auch lachen können und dass einfach beide Parallelen irgendwie immer da sind.
Aber gleichzeitig bist du auch ein sehr politischer Mensch.
Ich bin politisch betroffen.
Also du nutzt ja auch die Kraft der Musik, eben auch politische Inhalte, die dir dann auch wichtig sind, zu vermitteln.
Ja, ich finde es ganz wichtig, politisch engagiert zu sein. Und ich glaube oder hoffe, dass das jetzt auch mal wieder so ein bisschen zurückkommt. Wenn ich mir so angucke, ob das jetzt die Atomkraftdebatte ist oder ob das, was weiß ich, welche Bereiche das sind. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ein größeres politisches Interesse da ist, obwohl gerade das Volk irgendwie schon ziemlich weit weg ist von den Parteien, aber ich habe das Gefühl, da brodelt gerade wieder was und das ist wichtig.
Ja, lass uns ein bisschen sprechen über dein aktuelles Album. Diversity heißt es, also Vielfältigkeit. Was war die Inspiration für dieses Album?
Was war die Inspiration? Ich habe das Album in Jamaika aufgenommen, zum größten Teil auch in Deutschland, in meinem eigenen Studio, was ich endlich fertiggestellt habe und habe während der Aufnahmezeit gar nicht jetzt an das Endprodukt gedacht. Ich habe einfach mal Songs aufgenommen und habe geguckt, was da ist und ich hatte zum Glück...
Einfach mal, sagst du jetzt, ich glaube, sind 28.
Ja, okay, ja.
Einfach mal.
Ja, ich habe, oder hier, sagen wir, so ich habe Songs Paket, aufgenommen, ohne eben dieses Release-Datum im Kopf zu haben, was sehr hilfreich ist, was ich jetzt immer so machen werde. Bei den Vorgängeralben war es eben oft so, dass ich wusste, okay, dann und dann mit der Plattenfirma plant man zusammen, das Album auf den Markt zu bringen. Mhm. Das war diesmal nicht so und habe einfach mal Songs aufgenommen, ohne jetzt irgendwie daran zu denken, wie kommt das wo, bei wem, wann an.
Okay. Ja,
und das war ganz wichtig. Dann war ich sehr überrascht, dass am Ende doch ein großer Stock an Songs auf einmal vor mir war und die aber sehr verschieden waren. Und ich habe immer so ein bisschen das Ding verfolgt, ein Album muss aus einem Guss kommen und es muss einen Sound haben. Und
hast du das jetzt ein bisschen gebrochen, dieses Prinzip?
Ich habe das gebrochen und habe einfach gemerkt, so dieses aus einem Guss ist eben die Vielseitigkeit, auch musikalisch. Und das ist eben auch von der Thematik her, was ist, was mir sehr wichtig ist. Ja, in der Zeit der Globalisierung, wo man auch als reisender Mensch auf einmal feststellt, so jede Stadt sieht irgendwann gleich aus, schade so. In Kingston gibt es auch den ersten H&M mittlerweile. Überall gibt es die gleiche Ware irgendwie und die gleichen Geschäfte und die Artenvielfalt in der Natur, was wir unseren Kindern irgendwann vom sibirischen Tiger erzählen werden und dass es einfach Sachen sind, die wir irgendwie aufrechterhalten müssen. Diese Vielseitigkeit, die uns ja auch ausmacht, ja auch die das Individuum auch ausmacht. Das in Kombination mit der Musik hat eben zu dem Titel Diversity geführt.
Und die Nummern, wie würdest du sie beschreiben, wenn du sagst, du hast dich ein bisschen von dem Einstream sozusagen gelöst? Sind sie souliger geworden? Was ist die Beschreibung?
Also es gibt Songs auf dem Album, die sind technoider, härter geworden. Mhm. Es gibt Songs, die sind souliger geworden. Es gibt Songs, die sind rootsiger geworden. Mhm. Das ist ja genau das, was das Album ausmacht. Ich habe mir da keine Grenzen gesetzt.
Hast du dich da selbst überrascht?
Hab mich selbst überrascht, ja. War auch wirklich überrascht darüber, was teilweise da rausgekommen ist. Mhm. Und vielleicht sind da auch Sachen bei, wo du mich vor ein paar Jahren hättest noch mit jagen können. Ja, es gibt ja auch teilweise so technoide Geschichten, so Elektro-Zeugs, was ich aber trotzdem irgendwie sehr soulful finde.
Ja. Na gut, aber das ist dann deine eigene Vielfalt, das auch zu hören und auch aufzunehmen dann und in deinem Style dann wiederum kreativ zu verarbeiten. Wenn diese 28 Songs jetzt fertig sind, was passiert dann damit? Rufst du dann deine Plattenfirma an und sagst, ich habe was, hört euch das an oder wie ist das Prozedere dann?
Es gibt ja jetzt nicht wirklich dieses meine Plattenfirma, sondern ich habe mit der Plattenfirma eine Partnerschaft und bin zum Glück da mein eigener Boss und habe da Leute, die mich sehr unterstützen und an mich glauben und daran glauben, dass das, was ich irgendwie für gut empfinde, dass das auch eine gewisse Kraft hat.
Also ein guter Zustand für Gentlemen, ja, und gleich sprechen wir über Spirit und vielleicht auch über spirituelle Texte. Der Vater, unser Gast des Tages, Gentleman, ist Pfarrer. Und die Frage ist ja, Gentleman, in deinen Songs finden sich immer auch wieder so sehr spirituelle Texte. Bist du ein spiritueller, ein sehr religiöser Mensch?
Also ich meine, wir sind alle aus dem Spirit gemacht worden. Wir sind Spirit. Wir können nicht sagen, wir sind nicht spirituell. Daran glaube ich nicht. So, ich bin jetzt nicht jemand, der irgendeiner Religion angehört und glaube, dass jede Religion im Kern was Gutes hat. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass die Religionen eben viel Übel auch auslösen, weil sie eben falsch interpretiert werden. Ich weiß nicht, ob Jesus so ein Christentum gewollt hat. Da könnten wir jetzt noch Stunden drüber reden. Also ich bin schon jemand, der sieht und feststellt irgendwie, es gibt überall einen Spirit. Es gibt was, was wir zum Glück nicht erklären können. Es gibt auch, davon bin ich überzeugt, eine höhere Instanz, eine Kraft, was ich vorhin auch gesagt habe, die alles zusammenhält. Und wir sind nur ein kleiner Furz im ganzen Universum und das hat was Spirituelles, Religiöses, aber ich würde sagen, Religiosität ja, Religion nein.
Ganz interessanter Blickwinkel so auf die Dinge. Nun geht Diversity in den Handel, ich glaube, Ende des Monats, ne?
Das Live-Album geht Ende des Monats.
Ende des Monats, ja. Ne? Hast du da Erwartungen? Bist du jemand, der dann so Zahlen verfolgt und guckt, ob du Nominierung bekommst beim Echo und wer weiß, so für hohe Verkaufszahlen? Bist du jemand,
also
der das beobachtet?
Das Wichtigste ist mir wirklich, sind die Konzerte und dass die Leute aufs Konzert kommen. Also ich glaube, es ist ganz frustrierend zu sehen, wenn man irgendwie in einer leeren Halle steht. Das ist mir viel wichtiger, als hoch oben in den Charts zu sein, weil es ist oft, es gibt Künstler, die sind oben in den Charts und spielen aber trotzdem vor leeren Hallen. Also und ich sag mal so Preisverleihungen und so, die sind auch ein Teil von der Musik und können auch motivieren. Ja? Vor allen Dingen, wenn es Preise sind, die vom Publikum bestimmt werden und nicht irgendwie durch verkaufte Platten.
Aber das ist dann ja genau das gleiche Feedback wie bei einem Konzert, wenn du weißt, es wird das Geld ausgegeben, um dich zu erleben, den Abend hinzufahren und den Abend mit dir dann eigentlich zu verbringen in dieser gleichen Welle. Das ist ja wie so eine Welle des Glücks, wenn alle an einem Abend an einem Ort sind und diese Musik eintauchen.
Absolut, ja. Und ein Konzert ist eben auch immer eine Gemeinschaft von Fremden. Und das ist ja das, was auch diese Kraft ausmacht.
Aber wer bucht denn die Hallen? Bist du da jemand, der das auch mit organisiert? Oder hast du da ein Team, was dich berät? Weil wenn du international mittlerweile auftrittst, kann es ja sein, dass du bestimmte Clubs oder Hallen gar nicht kennst.
Ich buche mich selber.
Du buchst dich selber. Ja. Hey, Gentleman, hast du Zeit morgen Abend? Also du hast eine Verabredung
mit
dir
selbst.
Wir
haben jetzt
gut.
Mittlerweile seit 4 Jahren
dann
unsere eigene
Booking-Agentur.
Ich bin jetzt nicht derjenige, der am Telefon sitzt und irgendwie die Verträge aushandelt und so. Aber wir haben unser eigenes Booking.
Aber diese Kontrolle zu haben, ist dir schon wichtig?
Oder? Die Freiheit zu haben. Ich kann auch Kontrolle abgeben. Ich bin auch nicht jemand, der alles alleine machen muss. Ja. Auch was das Musikalische angeht, wenn du dir auf dem Booklet anguckst, wer alles an einem Song beteiligt ist, irgendwie, dann wirst du feststellen, dass das so viele Menschen sind. Da ist einfach klar, der kann auch Kontrolle abgeben. Ja.
Nun bist du jemand, der mittlerweile eine internationale Popularität hat und du gibst viele Interviews. Ist etwas, was du hast lernen müssen im Umgang eigentlich mit Medien, mit Öffentlichkeit, eben auch öffentlich zu sein?
Ich glaube, was ich gelernt habe, ist ehrlich zu sein. Ja? Das hört sich erstmal floskelmäßig an.
Aber wirklich auch irgendwie
nichts zu spielen. Gerade auch, wenn du lange irgendwie in dem Ding bestehen willst. Und ich bin Künstler, ich bin Musiker. Ich kann jeder Emotion auch einen Ausdruck geben und kann auch immer sagen, so, heute geht's mir so, heute geht's mir so. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich spiele keine Rolle. Und wenn ich jetzt in keiner guten Verfassung wäre, dann könnte ich auch sagen, weißt du, Bärbel, so, heute bin ich in keiner guten Verfassung und nimm da direkt irgendwie schon was raus, was sich dadurch einfach leichter anfühlt.
Also ehrlich sein.
Absolut, ja, ist das Wichtigste.
Hast du mal irgendjemanden gehabt, der dich beraten hat? Oder?
Nee, das hatte ich nie.
Du bist da ganz authentisch.
Ich glaube schon. Also ich bin mein eigener Boss und versuche immer und habe immer versucht, meiner inneren Stimme zu folgen. Und das hat mich auch weit gebracht. Deswegen gab es auch nie einen Grund irgendwie, jetzt suche ich mir mal einen Berater. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, auch ein gesundes Umfeld zu haben. Und das Umfeld, was ich habe, ist irgendwie, das sind meine Freunde, das ist meine Familie. Das ist mein Freund und Manager, mit dem ich seit 15 Jahren schon zusammen irgendwie das mache, was wir machen. Und das ist die Band. Und ich lasse mich inspirieren und lasse mich auch kritisieren. Ja? Und das ist, glaube ich, irgendwie, aber im Endeffekt entscheide ich und habe ein Gefühl für was und lag auch bis zum heutigen Tag damit nicht wirklich falsch. Es gibt immer auch Rückschläge. Aber solange es irgendwie eine Entwicklung gibt, habe ich das Gefühl, und solange die Leidenschaft da ist und auch, ich sag mal, Erfolg, obwohl Erfolg ja auch immer relativ ist, habe ich das Gefühl, das ist schon alles okay, so wie es läuft.
Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Und man spürt das so ganz ehrlich, ganz nah bei sich. Gentleman, unser Gast des Tages heute bei Bärbel Schäfer Live. Ja, und Gentleman konnte schon als 9-Jähriger alle ABBA-Songs auswendig mitsingen, ohne dass er ein Wort verstanden hat. In erster Linie hat er gesagt, geht es um die Musik und den Vibe, und die Sprache sollte eigentlich nie dabei ein Hindernis sein. Heute ist er natürlich international erfolgreicher Musiker. Diversity heißt sein aktuelles Album. Und ich wollte von ihm wissen, wie sieht's denn aus mit dem Erfolg? Ist dir sowas sehr wichtig?
Ich würde lügen, wenn ich sage, es ist nicht wichtig. Mhm. Ja. Aber ich habe eben auch jetzt festgestellt, gerade in den letzten Jahren, es gab extreme Schwankungen. Es gab dieses Album Confidence, was Platin war, was in vielen Ländern erfolgreich war. Dann gab es danach ein Album Another Intensity, was viel weniger erfolgreich war. Mhm. Und auf einmal wurden die Hallen viel kleiner. Und dann war natürlich erstmal auch so ein Moment der, oh Gott, wo geht's denn jetzt hin? In welche Richtung geht das jetzt? Und jetzt wird es irgendwann, ist es vorbei. So, ne? Dieses Ding, dass man mit der Musik auch leben kann, dass man irgendwie weltweit touren kann, die Leute die Platten kaufen, dann kamen auf einmal auch so Gedanken auf. Und dann, in dem Moment, wo man aber loslässt auch, was nicht immer einfach ist, ändert die Richtung sich auch wieder. Also es gehört einfach dazu, dass es Höhen und Tiefen gibt. Dass es mal mehr ist und mal weniger.
Nun versuchen ja auch viele, den Erfolg zu pushen oder noch mehr Aufmerksamkeit zu generieren durch all die neuen Medien, die es gibt. Da sagst du ja, du bist eher jemand, der so ein bisschen oldschool ist. Also liest eher Zeitung, oder hast du deine große Follower-Gemeinschaft? Müssen wir hier noch ein Foto gleich machen, dass sie das alle sehen, dass du heute bei mir bist?
Nee, müssen wir nicht. Ich bin tatsächlich da oldschool. Ich habe auch noch nie getwittert und ich habe auch kein persönliches Facebook-Profil. Meine Mutter sagt immer Fatzebook. es gibt aber eine Facebook-Seite von der Plattenfirma, und das macht auch Sinn. Es geht darum, Informationen ans Volk zu bringen, ja, auch sich auszutauschen bis zum bestimmten Grad. Aber ich finde diese Privatsphäre extrem wichtig. Mhm. Ja, und ich bin einfach jemand, ich verbringe eigentlich kaum Zeit im Internet. Also ich gucke schon meine Mails nach und bin auch mal auf meiner Seite und gucke so nach dem Feedback, wie ein Konzert auch angekommen ist, und gucke mir auch die Facebook-Seite manchmal an. Aber
jetzt jeden Schritt medial begleiten zu lassen und das zu dokumentieren oder noch zu bloggen nebenbei, neben deinen Twitter-Aktivitäten.
Nee, ich finde, das ist auch eine Entwicklung, also die gefällt mir nicht. So, wenn ich mir so angucke, was auch da in der Gesellschaft passiert. Ich meine, es ist ja immer dann, auf einmal wird was extrem und dann kommt auch wieder so eine Gegenbewegung und so ein Wunsch nach was anderem. Aber ich finde es alles ein bisschen zu viel.
Was machst du denn, wenn du frei hast, an so einem normalen Sonntag?
Ach, ich kann wunderbar mal so 5 Stunden aus dem Fenster gucken und gar nichts tun. Also einfach um Gedanken mal kreisen.
Da sind in Köln, gibt es ja wunderschöne Ausblicke auf die Nord-Süd-Fahrt und so.
Es gibt wirklich schöne Ausblicke.
Ja, das stimmt.
Nee, aber ich muss auch nichts machen. Ja, ja. Ich kann auch mal irgendwie einfach auf meinen Atem hören. Ich bin gern mit meinen Kindern zusammen. Mhm. Ich lese gerne. Ich schlafe dann auch gerne mal irgendwie. Ich gehe gerne in die Sauna. Ich gehe gerne in den Wald. Ich fahre gerne mal irgendwo hin mit dem Auto irgendwie. Mhm. Also weiß ich nicht. Ich bin dann eher so...
Lässt es dir gut gehen.
Ja.
Aber du bist schon jemand, so jetzt so am Ende des Gesprächs, wo ich so denke, der auch schon gut in sich reinhören kann und sich fühlen kann, was für Kreativität ja ganz entscheidend ist. Aber da wirkst du sehr authentisch.
Ich suche immer noch, aber ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade mit mir im Einklang. Ja.
Okay, müssen wir uns verabschieden auf Jamaika. Wie verabschiedet man sich?
Take care of yourself.
Okay, Gentlemen. Danke, dass du da warst.
Danke fürs Einladen.
Take care of yourself und weiterhin viel Erfolg, glückliche Momente, und genieß das Zusammensein mit deinen Fans und deinen Musikern.
Dankeschön, mach's gut.
Bärbel Schäfer live bei 3 ist mehr drin. HR3.